Also das war natürlich nicht so sexy, einen Artikel darüber zu schreiben. Frauen sind voll solidarisch mittlerweile. Was heißt mittlerweile? Vielleicht waren sie jetzt auch vorher schon meine Theorie. Aber es ist natürlich sexy, einen Artikel darüber zu schreiben, wie ätzend andere Frauen sind und sie gönnen sich nichts und so. Das klickt natürlich auch besser. Hallo und herzlich willkommen mal wieder bei Fix und 40, eurem Mittelalter-Podcast. Ich bin Katja Berlin und ich spreche wie immer mit Gunda Windmüller. Hallo Gunda.
Hallo Katja.
Wir nehmen jetzt mal wieder eine Folge relativ aktuell auf, denn unsere letzten Folgen, die ausgestrahlt wurden, die hatten wir schon vor ungefähr, weiß ich gar nicht mehr, 5 Monaten. Nein, so lange ist es nicht her, aber es ist schon lange Zeit her, denn wir beide waren lange verreist zwischendurch. Und jetzt gehen wir aber wieder frisch ans Werk und müssen wir mal gucken, ob wir jetzt überhaupt noch podcasten können oder ob wir in der Urlaubszeit alles verlernt haben. Was meinst du?
Versuchen wir es mal.
Voll selbstbewusst. Yay. Yeah. Aber auf jeden Fall, woran ich mich noch erinnern kann, ist, dass wir uns immer Standardfragen gestellt haben. Ne?
Ja.
Wunderbar. Warst du letzte Woche eher erwachsen oder eher nicht so erwachsen?
Ich glaube, ich habe noch nie so lange über diese Frage nachgedacht wie für diese Folge. Mir ist absolut nichts eingefallen. Und dann ist mir noch was eingefallen, was vielleicht, du musst entscheiden. Ich glaube, es ist sehr erwachsen. Ich bin nämlich jetzt genau seit einem Jahr komplett rauchfrei.
Erwachsen.
Erwachsen, ne? Ja.
Correct.
Dankeschön. Wie sieht es bei dir aus?
Ich bin aus meinem wirklich langen Urlaub zurückgekommen. Und habe, wie das dann so ist, dann kriegst du ja diese ganze Post und das graut mir da immer schon vor, ne? Diesen Stapel, so, och, wer, was wird das sein? Diesmal war es die Rentenversicherung, die mir im Februar schon mal geschrieben hatte, ich soll bitte die und die Zeiten nachweisen, was ich da gemacht habe. Das waren vor allem meine Uni-Zeiten, also doch ein ziemlich längerer Zeitraum. Ja. Aber wie es so ist, habe ich diesen Brief vom, oder dieses Schreiben vom Februar einfach liegen lassen. Ja, ich bearbeite das mal, wenn ich Zeit habe. Und ich hatte keine Zeit seitdem. Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, das war total unerwachsen, dass du dieses Schreiben da nicht irgendwie bearbeitet hast. Aber für mich war es total erwachsen, weil als ich noch nicht so erwachsen war, da haben mir so eine Schreiben total Angst gemacht. Und ich hätte das sofort am nächsten Tag beantwortet, weil ich dachte, wenn ich da jetzt nicht handle, ja, dann fliegt mir alles, dann kriege ich keine Rente mehr so, ja. Und jetzt bin ich aber so erwachsen, dass ich weiß, nee, Rente kriege ich trotzdem, höchstwahrscheinlich. Und ich lasse es mal liegen, bis ich wieder Zeit habe. Naja, ich hatte jedenfalls keine Zeit und die haben ja bis dahin da jetzt irgendwie sozusagen diese Zeiten als nicht irgendwie was angerechnet und ich musste jetzt einen Widerspruch einlegen und musste jetzt dann doch rennen und da alle Bescheide und Bescheinigungen zusammen fummeln und es denen schicken. Und das fand ich sehr erwachsen. Dieser ganze Ärger.
Das ist auch erwachsen. Wenn mich jemand fragen würde, was ich 2009 gemacht hätte, würde ich auswandern.
Ja, sowas wollten die wissen. Ich so, oh, ich habe kein, was haben Sie, was haben Sie genau von September bis Dezember 2009 gemacht? I don't know, wirklich. Keine Ahnung.
Man könnte noch nicht mein Smartphone nutzen, um nachzugucken, genau. Weil wir damals keine hatten. Also.
Ich bin in meinen Mail-Account rein und dachte, okay, bis wohin gehen diese Mails, weißt du? Weil da hättest du das noch rekapitulieren können. Aber da hatte ich noch eine web.de-Adresse und ich konnte mich auch nicht mehr an den Zugang erinnern. Völlig. Also diese Zeit ist völlig verschütt gegangen in meinem Leben. So erwachsen bin ich, keine Ahnung. So, bevor wir gleich loslegen, wir haben heute noch so ein paar Sachen vorweg zu nehmen, bevor wir jetzt richtig in das Thema einsteigen. Zum einen, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht, ne, dass wir an die Leute, die unseren Podcast über Steady unterstützen, auch immer mal was verlosen. Es ist ja so, dass wir diesen Podcast werbefrei halten und insofern sind wir darauf angewiesen, dass ihr uns finanziell ein bisschen unterstützt, weil ja Podcasten auch Geld kostet. Und das machen schon ganz viele und vielen Dank an euch Süßmäuse an dieser Stelle. Und deswegen habt ihr auch eine Belohnung verdient. Ich verlose, oh Gott, ich weiß gar nicht, bis wohin in den nächsten 10 Tagen, sag ich mal, seit Ausstrahlung, also bis Ende Oktober, verlose ich unter allen, die uns auf Steady unterstützen, nämlich einen Weihnachtskalender, den ich gerade gemacht habe. Der heißt, was Frauen sich zu Weihnachten wünschen. Und das sind lauter feministische, lustige Tortengrafiken. Wenn ihr also so einen Weihnachtskalender haben wollt und uns auf Steady unterstützt, dann schreibt uns doch bitte eine E-Mail an mail@fixund40.de. Einfach nur schreiben, ja, ich möchte bitte gewinnen und dann kommt ihr in meinen Lostopf. Und die andere Sache, Gunda, was haben wir noch?
Ja, wir wollten noch ein bisschen Werbung machen und zwar, also wir sind zwar werbefrei, aber bezahlt werbefrei, denn das machen wir ganz unentgeltlich und mit großer Freude. Und zwar Werbung für einen anderen Podcast. Und der heißt, finde ich auch einen sehr schönen, zweideutigen Titel, Meno an mich, der Podcast aus der Lebensmitte. Der ist gemacht von Diana Helfrich und Julia Schmidt-Jorzig. Die beiden arbeiten bei Brigitte Woman. Und die führen in ihrem Podcast im Wechsel als Gastgeberin durch die Gespräche mit Expertinnen aus den Bereichen Medizin, Gesundheit, Ernährung, Psychologie und Gesellschaft. Also auch so ein bisschen wie wir, aber vielleicht noch etwas mehr mittiger im Leben, sprich, wie formuliere ich das jetzt elegant, älter einfach?
Ja, ich kann den auch sehr empfehlen und ich habe gemerkt, die behandeln ganz oft so ähnliche Themen wie wir und ich finde, das ergänzt sich halt dadurch auch total gut. Also wer da einfach nochmal eine andere Perspektive oder ein anderes Gespräch über solche Themen hören möchte, der hört einfach gerne rein bei Meno an mich.
Genau.
So. Keine Konkurrenz, nur Ergänzung.
Genau, wir sind die Zahnräder, wie Zahnräder, Podcast-Zahnräder, greifen ineinander.
Sehr schön.
Ja, aber was jetzt nicht so ineinander greift, wo wir uns sogar ein bisschen von abgrenzen wollen, das von dem Thema heute, oder Katja? Wir sind nämlich, es gibt eine WhatsApp-Gruppe, wie ihr euch sicher vorstellen könnt, weil es gibt jetzt vor allem und zu jedem WhatsApp-Gruppen und wir haben auch eine, nicht nur Katja, also wir haben eine echte Gruppe, nicht nur Katja und ich, zwei Leute machen noch keine Gruppe, sondern mit Anna, unserer Producerin und da diskutieren wir natürlich auch immer mal wieder viele Themen. Und ein Thema, was uns vor und während unseren Urlauben sehr bewegt hat, deswegen wollen wir damit jetzt direkt loslegen, ist das Thema Pick-me-Girls oder toxische Weiblichkeit. Katja, welche Frage stellt sich dir als allererstes dabei?
Ja, die allererste Frage, die ich mir stelle, war, wollten wir heute nicht über weibliche Solidarität sprechen? Oh, siehst du, wir sind noch nicht so wieder richtig im Groove drin. Wir haben uns anscheinend ein bisschen andere Schwerpunkte gesetzt für diese Folge, aber das ist ja auch bereichernd. Genau, es ging ja viel rum, ne? Sophie Passmanns neues Buch, dann hatten die Lobos ja eine Podcast-Folge über toxische Weiblichkeit und dann wurde ja in der ganzen Feminismus-Bubble da viel drüber diskutiert. Und es ging bei uns gar nicht weder um diesen Podcast noch um dieses Buch dann, sondern es ging eigentlich um die Frage, gibt es das jetzt wirklich? Also ist das ein echtes Phänomen? Und ich für mich würde halt sagen, ich glaube nicht, dass das ein echtes Phänomen ist. Und ich glaube nämlich tatsächlich, dass wir viel mehr über weibliche Solidarität sprechen sollten, weil das ein Phänomen ist, was ich gerade viel mehr beobachte. Und für mich ist es, also müssen wir eigentlich nochmal sagen, was Pick-me-Girls sind oder wissen das jetzt alle?
Ich glaube, vielleicht können wir es ganz kurz nochmal sagen. Ich habe es auch extra nochmal nachgeguckt, damit ich nicht, manchmal denkt man ja so, man hat was verstanden und dabei geht es um eine ganz andere Definition.
Ja,
also, ich glaube, pauschal und kurz und knapp kann man sagen, das sind Frauen oder Mädchen, die sich auf Kosten anderer Frauen in ein besseres Licht stellen und so von einem Mann, wofür auch immer, gewählt zu werden. Also, was wäre dafür ein Beispiel? Eine Frau, die sich über andere Frauen mokiert, weil die zu stark geschminkt seien, um sich also so von diesen anderen Frauen abzugrenzen und sich so dem Mann anzubiedern, zu sagen, ich habe das ja gar nicht nötig.
Oder früher, ne, gab es dann ja die, also diese Erzählung, dass halt Frauen zum Beispiel nur Skateboard fahren, ja, um Männern zu gefallen und dann sozusagen, ja, ich bin nicht so wie die anderen Mädchen. Oder das auch als Kompliment verstanden wurde, wenn ein Mann einer Frau sagt, du bist nicht so wie die anderen Frauen. Also,
oh Gott.
Ja.
Da kriege ich ganz solidarisch direkt irgendwie Gänsehaut, unangenehme Art.
Ja, ja. Wobei das immer unterstellt hat, dass Mädchen oder junge Frauen nicht einfach per se Bock haben auf Skateboard fahren. Also das hat mich damals immer schon geärgert. Warum können die nicht Skateboard fahren, ohne dass ihnen unterstellt wird, sich nur ja den Männern anzudienen? Also da, ich glaube, da verstricken sich ganz viele Sachen und meine These dazu oder das, was ich glaube, ist, dass diese ganze Thematik, dass Frauen stutenbissig sind, ja, Zickenkrieg war ja auch immer irgendwie so ein Thema, was so, oder so ein Wort, was dann viel in dem Zusammenhang, dass das eigentlich eine Erzählung ist, dass es eine sehr frauenfeindliche Erzählung ist, die wir aber so ein bisschen übernehmen, denn es ist ja so, wenn dir immer erzählt wird, die Welt ist so und so, ja, also Frauen sind stutenbissig und Frauen sind zickig, dann siehst du das ja auch überall. Dann findest du das ja bestätigt, ne? Weil dann guckst du ja nicht, okay, wo finde ich denn jetzt Frauensolidarität? Sondern dann guckst du immer darauf, ja, wo sind denn jetzt Frauen mal irgendwie, stehen sie in Konkurrenz oder so? Und ich glaube, dass diese ganze Erzählung Quatsch ist, dass es natürlich Frauen gibt, die eifersüchtig sind und Frauen gibt, die neidisch sind und sich nicht mögen. Und das ist auch völlig okay. Das ist aber kein strukturelles Problem, sondern ich glaube, und so, sonst wären wir ja auch im Feminismus gar nicht so weit gekommen, naja, wie wir sind, wenn es nicht wirklich große Frauenbündnisse gegeben hätte und Frauennetzwerke.
Ja, ich finde es auch, also in dem Zusammenhang auch erstaunlich, dass Frauen, die sich darüber mokieren oder sich beschweren, dass es eben fehlende Solidarität gibt, die finde ich, ich habe oft den Eindruck, da wird so ein bisschen Solidarität, der Begriff missverstanden, weil Solidarität ist ja nicht blinder Gehorsam, also ich muss alles beklatschen, was du tust, sondern da geht es ja auch um eine Sache. Also ich finde auch da muss man tatsächlich differenzieren. Ich finde grundsätzlich bin ich dabei alles Schwarzer, die in meinem Erinnern die erste ist, die gesagt hat, ja klar, wenn eine Frau irgendwo aufgestellt wird einer Partei, da muss ich die Frau wählen. Ja. Natürlich gibt es da Einschränkungen, was gewisse Parteien eingeht, aber grundsätzlich gehe ich da so ein bisschen mit. Ich bin auch immer eher erstmal für die Frau als für den Mann, weil wir einfach was aufzuholen haben. Auf der anderen Seite kann ich nicht als Frau erwarten, dass alles das, was ich tue, von anderen Frauen beklatscht wird. Und ich finde, da habe ich so oft den Eindruck, das wird so zum Argument genommen, um anderen Frauen fehlende Solidarität zu unterstellen und damit eben das, was jetzt so als toxische Weiblichkeit umhergeistert, zu manifestieren.
Hast du da ein Beispiel für?
Ehrlich gesagt tue ich mir immer so, also tue
ach so,
ich mir
ja, ja.
nicht schwer damit, jetzt Personen rauszupicken.
Naja, das stimmt.
Aber also ich erlebe es, sagen wir mal so, in sozialen Netzwerken gibt es immer mal wieder Frauen, die die sich eben darüber aufregen, dass andere Frauen sie kritisieren und wir seien doch alle für die gleiche Sache und das wäre doch nur kontraproduktiv, dass man hier kritisiert werden würde. Und ich mich dann aber frage, naja, Mädel, aber also wir haben alle nicht eingebucht Applaus für alles, was wir tun. Du musst auch mit einer Kritik umgehen können und du musst vielleicht auch damit umgehen können, dass schlicht und ergreifend nicht alles das, was du tust, politisch korrekt ist oder feministisch ist. Und so leb damit. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Du darfst ja auch Dinge tun, die nicht feministisch sind, so. aber dann erwarte doch dafür bitte keinen Applaus. Also da denke ich immer, da ist so eine Ich-Schwäche eigentlich eher am Start, die da offenbar wird und nicht etwas, was man strukturell als toxische Weiblichkeit bezeichnen müsste.
Also ja und nein. Also einerseits gebe ich dir da auch recht und ich finde das auch wichtig, aneinander Kritik zu üben. Andererseits finde ich, brauchen wir auch unbedingt das, was Heike Schwecht in unserer vorletzten Folge als Jubelkartell bezeichnet hat, nämlich, dass wir erstmal einander den Rücken stärken und erstmal sagen, super. Ich habe das zum Beispiel und ich glaube, das kann ich jetzt mal nennen als Beispiel, weil das jetzt eigentlich keine Einzelperson meint. Greta Gerwigs Barbie-Film, ja. Mhm. War ja ein absoluter Blockbuster, hat einen unglaublichen Erfolg gefeiert, er war lustig, der war ein super Bühnenbild, ja, der hatte gute Messages und ich habe gedacht, lass uns auch mal diesen Film feiern, ja, aber dann gab es halt ganz viele, ja, aber der ist jetzt nicht auf dem tagesaktuellen Stand des, ich weiß nicht, intersektionalen Feminismus, also wo du gedacht hast, ja, okay, klar, aber es ist halt auch ein Hollywood-Film und können wir nicht einfach erstmal jubeln, dass eine Frau mit solchen Themen und so einem Cast und so viel Witz und Humor so einen Erfolg gefeiert hat. Ja, mhm. Da habe ich gedacht, komm, jetzt sind wir erstmal ein Jubelkartell. Das ist aber trotzdem auch eine gute Sache des Feminismus, dass da halt sehr viel Kritik immer wieder aneinander geübt wird, weil nur so kommen wir weiter. Also ich finde, das ist ein, ja, es hat beides so ein bisschen.
Ja, das stimmt. Man kann eigentlich wirklich nicht pauschalisieren, weil einem dann immer wieder Beispiele einfallen, wo es irgendwie nötig ist und wo es gut ist und wo es eben genau diese Jubelkartelle braucht und wo ich mir wünschen würde, dass wir da vielleicht auch mal das ein oder andere Auge zudrücken, weil, meine Güte, es feiert uns ja sonst niemand. Wir müssen ja eh alles selber machen.
Aber es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, ob nun diese Person, sagen wir mal, wirklich für die gute Sache kämpft oder nur für sich. Also, weißt du, so, das ist auch schon okay. Wir sind ja alle irgendwie ein bisschen davon auch abhängig, finanziell, ne, uns irgendwie selbst zu alleine zu präsentieren und die Arbeit. Wir können jetzt nicht immer nur, sagen wir, eine ganze Gruppe supporten, wenn wir das zum Beispiel beruflich jetzt brauchen. Ich mache auch Werbung für meine Bücher und sowas, ja. Aber es ging ja immer diese Diskussion, ob jetzt InfluencerInnen zu kritisieren, ob das jetzt antifeministisch sei oder nicht. Und wenn eine Influencerin jetzt wirklich nur, ich weiß nicht, Werbung für Make-up und Knäckebrot macht, dann ist es ja was anderes, als wenn es eine Influencerin ist, die sich um politisch-gesellschaftliche Themen kümmert. Und da kann man schon auch so ein bisschen differenzieren, würde ich sagen. Aber das geht ja jetzt gar nicht mehr nur um solche feministischen Internetdiskussionen, dieses Thema weibliche Solidarität beziehungsweise Pick-Me-Girls, das ist ja auch in, sagen wir mal, der realen Welt, wollte ich gerade schon sagen, im breiteren Alltag fest verankert. Es gibt ja zum Beispiel auch immer wieder, hört man das, von Frauen, die sagen, ja, sie arbeiten viel lieber mit Männern zusammen, ja, weil Frauen sind zu anstrengend. Und da weiß ich immer nicht, wie würdest du damit umgehen?
Erstmal bin ich da irgendwie bass erstaunt, weil ich das für einfach falsch halte. Also Frauen, die, wenn jemand schon sowas erzählt, wie Frauen sind sowieso und die sind dann da immer aber so anstrengend oder ich weiß gar nicht genau, was sind denn da so die Narrative, die da also ich glaube das nicht und ich denke dann immer, was haben sie dir denn eingeflößt? Also durch welche Gehirnwäsche bist du denn gegangen, dass du das jetzt hier so mit dem Brustton der Überzeugung von dir gibst? Also vielleicht hattest du einmal eine blöde Chefin und dann verallgemeinerst du auf alle Frauen. Also ich habe das einfach noch nie erlebt. Und ich glaube, ich habe schon in wirklich unterschiedlichen Kontexten auch gearbeitet, nicht nur in dieser vermaledeiten Medienbranche, wo es ja vielleicht noch ein bisschen homogener zugeht, aber ich erlebe das einfach nicht. Und ich erlebe eher, ich kann dir Dutzende Beispiele aufzählen, wo es sehr unangenehm war, mit Männern zu arbeiten. Hä? Und das betrifft jetzt nicht sexuelle Belästigung, aber zumindest ein ganzer Haufen anzüglicher und übergriffiger und sexistischer Bemerkungen, die ich von Frauen noch nie gehört habe.
Und unangenehme Machtausübung auch.
Ja.
Ich glaube ja, das geht nicht so darum, dass sie jetzt mal eine Chefin hatten, die irgendwie unangenehm war, sondern dass wir alle auch eine gewisse frauenfeindliche Sozialisation hatten. Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass gerade die 80er und 90er Jahre ja unfassbar sexistisch waren.
Ja.
Und wir sind ja nicht in einem Vakuum groß geworden, ne? Wir haben ja diese ganzen Erzählungen halt auch ja mitbekommen und wir übernehmen ja ganz viel davon, ne, was uns gesagt wurde. Und ich glaube, es ist echt ein Prozess dann auch des Erwachsenwerdens, dass wir solche vermeintlichen Wahrheiten dann für uns hinterfragen, dass wir eigene Erfahrungen sammeln und dass wir dann irgendwann feststellen, vielleicht ist es deutlich unangenehmer, mit vielen Männern zusammenzuarbeiten als mit vielen Frauen. Aber um da hinzukommen, glaube ich, braucht es erstmal einen Reifeprozess, um die Erzählungen aus deiner Kindheit und Jugend irgendwie, ja, zu überwinden, ne?
Ja, das ist überhaupt ein Phänomen, das mir in letzter Zeit sehr oft begegnet, diese internalisierte Misogynie. Ich denke, wow, also das ist schon sehr, sehr, sehr wirkmächtig. Auch bei Frauen, wo man eigentlich fest davon ausgegangen war, dass die da einen Filter haben oder eine stärkere Selbstreflexion. Aber ja, und das zeigt sich eben, finde ich, vielfach in diesen Äußerungen, was die Arbeitswelt betrifft. Denn da sind so viele, ja auch sehr deutliche Beispiele, die mir da einfallen. Also so zum Beispiel, ich hatte mal einen Prof, für den ich auch als Hilfskraft gearbeitet habe. Es war selbstverständlich, dass die Hilfskräfte von ihm, der hat, also nicht allein durch seinen Prof sein, aber der war irgendwie reich und wohlhabend und hat in einer großen Villa gewohnt und ab und zu da so eine Art Empfänger ausgerichtet. Und ganz klar, dass seine DoktorandInnen da die Hors d'oeuvres gereicht haben. Und also das haben wir, also man hat das so gemacht, wir haben uns alle da ein bisschen drüber lustig gemacht, aber es war irgendwie selbstverständlich. Ich meine, das stelle man sich mal vor.
Ja, ja. So. Ja, ich hatte einen Chef, der hat dann, wenn der dann gereist ist, der hat dann seinen Assistentinnen dann immer gesagt, sie sollen bitte dafür sorgen, dass ein Bademantel in seinem Hotelzimmer ist. Und wenn irgendwie ein Zug ausfiel oder so, also wenn irgendwie dieser Reiseplan, der ihm ja vorher gemacht wurde, nicht funktioniert hat, dann war der völlig aufgeschmissen. Dann mussten die also im Büro immer für ihn organisieren, weil der sich nicht mal einen Zug umbuchen konnte. Also Aha. Ich dachte, was würde man bei einer Frau nicht, glaube ich, haben. Also nicht so viele Geschichten zumindest. Und woran ich auch gedacht habe, ist ja zum Beispiel, dass Frauen, die in solche absolut männerdominierten Berufe reinkommen, ja auch massenhaft wirklich von Diskriminierung und einem schlechten Arbeitsklima berichten und sagen, sie haben es da so schwer, da reinzukommen in diese Männerwelten. Also ich denke auch, das ist diese Erzählung, dass es einfach mit Frauen zu arbeiten irgendwie viel, viel unangenehmer ist oder weibliche Chefinnen viel schlimmer sind und so. Ich glaube, das würde jetzt so einer echten Überprüfung nicht standhalten. Was mir aber auch noch aufgefallen ist, wo diese Erzählung, dass Frauen einander die größten Feindinnen sind, wirklich sich echt beharrlich hält, ist ja beim Thema Mütter. Die sogenannten Mommy Wars, hast du davon schon mal gehört? Bestimmt, ne?
Ja, ja.
Weil dieses, also das Schlimmste am Kinderkriegen sind die anderen Mütter, ist ja ein gängiger Spruch. Mhm. Und da frage ich mich auch, okay, also ist das nicht eigentlich auch eine total frauenfeindliche Erzählung? Denn wir wissen, Mütter werden ja von allen Seiten immer gedisst, ne? Also es ist wirklich krass. Und da gibt es ja auch wirklich viele, ich habe das mal gegoogelt, wirklich so viele, unendlich viele Texte, die in Online-Zeitungen erschienen sind von jungen Müttern, die sagen, es ist wirklich so. Die anderen Mütter, die sind so schlimm, die haben irgendwie mein Kind schräg angeguckt und sofort fühlt sie sich bewertet und so. Und ich frage mich, ob das nicht eigentlich nur ein Ausdruck ist von absoluter Unsicherheit auf allen Seiten, ja, und dass Dinge interpretiert werden, Dinge anders aufgefasst sind, als sie vielleicht abgesendet werden. Und auch, dass dieser Glaube daran, dass Mütter einander die größten Feindinnen sind, dass der auch sich so beharrlich hält, dass das auch wirklich dann immer so gesehen wird. Oder was denkst du dazu?
Ich glaube, das ist einfach ein grundsätzliches Phänomen, das sich immer da zeigt, wo es um Unterdrückung geht. Und Mütter sind in einer gewissen Hinsicht unterdrückt, weil sie, sobald sie Mütter werden, einfach stärker benachteiligt werden und ihr Möglichkeitshorizont sich sehr einschränkt, das Leben sehr viel schwieriger wird, als es das wird für Männer. Und das führt bei den allermeisten Menschen dazu, dass sie nach unten treten. Und nach unten treten heißt in dem Fall auch zur Seite treten und andere Mütter, also diesen Druck an andere Mütter weitergeben.
Hier rein.
Also ich glaube, dass ich habe da jetzt in Vorbereitung auch nochmal drüber nachgedacht und mir sind auch von Freundinnen so Sprüche eingefallen. Das sind ja oft so ganz kleine Dinge, die nicht so wahrnehmbar sind, vielleicht für Frauen nicht so wahrnehmbar sind, die nicht Mütter sind. Aber ich will mir gar nicht vorstellen, was man da als Mutter sich alles anhören muss. Also zum Teil sind es Dinge, die mir wirklich, wo ich mir den Mund offen stehen bleibt. Mir hat meine Freundin erzählt, die irgendwie so zweimal ihrem Kind in den Kindergarten, weil sie es nicht geschafft hat, irgendwie Essen vorzubereiten, dann in einem Restaurant oder in so einem Imbiss halt sowas zum Mitnehmen. Also das war frisches Essen, aber es war halt irgendwie nicht selbst gemacht, mitgegeben hat. Und dann wurde sie von einer anderen Mutter so nach einer Woche mal auf Seite gezogen. Die hat ihr dann so ein Einwegglas mit, keine Ahnung, einem Linsensalat in die Hand gedrückt und gesagt, du, ich habe gesehen, du schaffst das ja nicht, was selber zu machen. Nimm das. Ich denke, da fehlen mir die Worte.
Weiß ich nicht. Könnte das nicht auch einfach nett sein?
Nee.
Weiß, ehrlich, weiß ich nicht genau. Ich glaube, wie gesagt, da wird super viel interpretiert. Also vielleicht hatte dann auch die Freundin selbst ein bisschen schlechtes Gewissen, weil sie jetzt irgendwie nicht geschafft hat, was vorzubereiten. Und sie hat das auch so hingehend interpretiert. Und ich frage mich immer, ob das dann nicht Einzelfälle sind, die dann halt so als strukturell wahrgenommen werden. Gerade weil es diese Erzählung gibt, gibt es vielleicht eine Mutter, die in deinen Augen sich übergriffig verhält. Und das wird gleich, es ist gleich, die gleich wieder eine Bestätigung dieser These, dass Mütter einander feindlich gesonnen sind. Denn es gibt doch haufenweise, ich weiß nicht, Krabbelgruppen, Muttergruppen und so weiter. Also da ist doch, da findet doch auch ganz viel statt, ganz viel Positives. Und das wird irgendwie aber nicht so richtig abgefeiert.
Ja, aber in dem Fall ist ja ganz deutlich, dass hier von einem, dass hier ein Standard gesetzt wird. Der Standard ist, man muss seinem Kind was selber machen. Und wenn man das nicht schafft, muss einem geholfen werden. Wer setzt denn diesen Standard? Also das ist doch völlig absurd. Also
aber es, wenn es eine Einzelperson sagt oder ihr sowas gibt, dann setzt sie damit dann noch keinen Standard.
Ja doch, sie sagt, das ist das, was man eigentlich haben möchte, das, was man erreichen haben möchte. Und weil du es nicht erreichst, gebe ich es dir jetzt mal.
Ah, das weiß ich nicht. Das finde ich, also da gehe ich nicht mit. Also ich finde auch, wie gesagt, von einer Einzelperson auf sowas zu gehen, das heißt ja nicht, dass es der Standard in der Kita war oder so.
Ja, das war's schon.
Also ja, also mag sein, aber ich halte das irgendwie für die größere Erzählung, dass es ganz viel Frauensolidarität gibt und auch unter Müttern und auch gerade zum Beispiel unter Alleinerziehenden. Viel mehr Solidarität, als es von Männern Solidarität gibt. Und da wird ja dann auch, also diese Erzählung, dass Männer Mütter nicht unterstützen, ja, die ist ja nicht so richtig. Darüber werden dann halt nicht so richtig knackige Glossen geschrieben und Artikel geschrieben.
Und Männer, was ist denn mit männlicher Solidarität, was Elternschaft angeht? Gibt es Väter-Solidarität?
Guck dir an, wie viele Männer Väter keinen Unterhalt zahlen und so. Also ich würde sagen, dann lieber selbstgemachten Linsensalat, to be honest. Ja, nee. Also ich glaube, dass diese Erzählung der missgünstigen Mutter, die irgendwie dir immer nur sagen will, dass du eine schlechte Mutter bist, das halte ich auch für völlig übertrieben und ein bisschen auf Einzelfälle werden da halt so hochgepusht zu einer Gesamterzählung. Aber da können wir alle auch eine andere Sicht drauf haben. Also es ist ja jetzt auch nicht, dass ich da jetzt irgendwie mit empirischen Belegen aufwarten könnte. Ich fand es übrigens ganz interessant. Ich habe so eine Studie gelesen. Da ging es so darum, sind Frauen wirklich, sagen wir mal so, üben die negatives Konkurrenzverhalten im Job aus, ja? Mhm. Und da wurden dann halt Leute gefragt nach ihren Empfindungen, ja? So, findest du, dass deine Kolleginnen stutenbissig sind, so nach dem Motto? Und da haben halt, weiß ich nicht mehr, 65% gesagt, ja. Aber das fand ich halt, das besagt ja nichts, außer dass es halt diesen Glauben daran gibt, dass es so ist. Also, wo ich halt immer wieder sage, das menschliche Gehirn, das ist ja keine objektive Zählmaschine. Das ist ja super subjektiv. Und wir haben ja da verschiedene Wege, irgendwelche Häufigkeiten zu über- und zu unterschätzen. Ne? Und das ist ja auch alles belegt. Also so eine Studie, wo so eine gängige gesellschaftliche Erzählung abgefragt wird und die Leute sagen, ja, ist so, das sagt für mich auch nichts aus.
Und ich frage mich überhaupt, was das für ein Phänomen sein soll. Also was beinhaltet denn Stutenbissigkeit? Soll das einfach heißen, dass jemand die Ellbogen ausfährt und alles dran setzt, um einen Job vor jemandem anderen zu bekommen?
Ja, wahrscheinlich, dass es ja auch so ist. Und vielleicht war das auch in früheren Zeiten so, dass es hieß, okay, es kann eigentlich immer nur eine Frau nach oben kommen. Es kann nur eine Frau auf der Bühne stehen. Und dann konntest du es dir vielleicht nicht erlauben, weitere Frauen hochzuziehen, weil dir klar gesagt wurde, entweder du oder die andere, aber nicht ihr beide. Und dann musstest du sozusagen die Ellenbogen ausfahren und gucken, dass du dich mit der mächtigen Gruppe solidarisierst, weil dir das dann als Einzelperson weiterhilft. Und das sind natürlich die Männer und nicht die Frauen. Dass du also sagst, okay, ich bilde jetzt kein Frauennetzwerk, sondern ich muss mich jetzt um mich selbst kümmern. So, das könnte man natürlich sagen. Aber ich glaube, auch da haben sich die Zeiten deutlich geändert. Und es ist ja so, dass ich ja auch so Keynotes gebe, werde auch immer wieder angefragt. Und ich stelle fest, in den letzten Jahren oder jetzt seit Corona, wo auch diese ganzen Veranstaltungen wieder losgehen, werde ich wirklich häufig angefragt von Frauennetzwerken in Institutionen, in Unternehmen, in Behörden. Und ich stelle fest, dass es da einen gefühlten Zuwachs, vielleicht war das auch schon länger so und ich habe es aber nicht so mitbekommen, aber ich bekomme dadurch jetzt einen Einblick darin, wie gut sich da Frauen auf einmal organisieren und sich austauschen und fördern und das wirklich als festes Frauennetzwerk in ja, Strukturen sozusagen sich da so etablieren. Und das finde ich total toll. Und das wird aber nicht, also das ist natürlich nicht so sexy, einen Artikel darüber zu schreiben. Frauen sind voll solidarisch mittlerweile. Was heißt mittlerweile? Vielleicht waren es jetzt auch vorher schon meine Theorie. Aber es ist natürlich sexy, einen Artikel darüber zu schreiben, wie ätzend andere Frauen sind und sie gönnen sich nichts und so. Das klickt natürlich auch besser.
Ja, und
verkauft sich besser.
Es verkauft sich besser und vielleicht denke ich mir auch, die kriegen davon halt auch nichts mit. Ich habe vor Jahren, also es ist bestimmt 5 Jahre her, mal mit einer Journalistkollegin, die ich über Twitter kennengelernt habe, RIP, mal darüber gesprochen, wie sehr wir mittlerweile uns gegenseitig erzählen, wo es Jobs gibt, wer was wie wo verdient, wer wie wo drauf ist, wo man sich melden soll. Also so richtig gegenseitig die Möglichkeiten zuschustert, wo es nur geht. Und sie sagte dann so, hätten die eine Ahnung? Und da dachte ich so, ja, allerdings, weil wir sind mittlerweile eben, also wir lassen uns nicht mehr so, uns kann man nicht mehr so abspeisen mit, ja, nee, mehr kann ich nicht zahlen, weil wir wissen halt, wie viel gezahlt wird.
Das stimmt.
So, und das erlebe ich zunehmend. Also das war so vor 5 Jahren, dachte ich so, es geht so richtig los jetzt und mittlerweile ist es einfach echt Standard. Also ich habe auch ehemalige Chefinnen, ehemalige Kolleginnen, wir tauschen, ich weiß, wie viel Leute verdienen. Das erzählen wir uns einfach mittlerweile. Ganz selbstverständlich. Das gehört irgendwie dazu. Das ist so, ja, das ist einfach part of being Frau in diesem Business.
Das ist ein guter Punkt, weil es genau nicht nur so institutionell ist, ne, als wirklich etablierte Frauennetzwerke, die dann irgendwie, weiß ich nicht, einen Stammtisch haben in einem Unternehmen, sondern auch, ich sehe das auch bei Freiberuflerinnen in Berlin, also so die ganzen Kreativen. Da bilden sich extreme Netzwerke, die sich wirklich mittlerweile alles sagen, die sich beraten, coachen, Gehälter nennen, Honorare nennen. Und das sind alles Frauen.
Ja, und das sind informelle Netzwerke, auf die wir mittlerweile zugreifen können. Also wenn ich irgendwas eine Quote haben müsste, ich wüsste sofort, wem ich schreibe. Und ich hätte das in 0,0, weil ich auch wüsste, dass diejenige dann im Zweifel woanders nachfragen würde. Also das ist wie so stille Post.
Da frage ich mich nämlich, ob wir da nicht viel besser organisiert sind als Männer mittlerweile. Also ich frage mich, ob das wirklich solche expliziten Männernetzwerke gibt.
Ja, und vor allem, ob die dann nicht vielleicht sogar eher von Konkurrenz noch geprägt wären.
Der Unterschied ist natürlich noch das öffentliche Bejubeln, das, was ja Heike Specht auch gesagt hat, ne? Dass dann, da greifen dann die Boys-Netzwerke. Und da kommen wir ja nochmal dann auf das Thema von unserem Anfang zurück. Jubelkartelle oder dann doch Kritik üben. Und ja, das ist wahrscheinlich so ein bisschen einzelfallabhängig, aber ich glaube, so dieses öffentlich mal beklatschen und so weiter, das können Frauen, die wahrscheinlich auch so ein bisschen, die sie auch oft selbstkritischer sind, weil, ja, Sozialisation und so weiter und das vielleicht auch auf andere übertragen, da vielleicht auch nochmal ein bisschen an uns arbeiten. Und nochmal vielleicht bei der guten Sache nochmal ein bisschen lauter klatschen und auf den Boden strampeln.
Ja, und also ich finde es auch wichtig und das ist, deswegen wollte ich ja vorhin keine Namen nennen. Ich würde auch eine Frau, also sei denn, es ist vielleicht eine AfD-Politikerin, aber eine Frau, die jetzt irgendwas tut, was mir nicht so ganz in den Kram passt, die würde ich mich nicht hinstellen und sagen, Katja Berlin macht das und das, das finde ich aber blöd. Das finde ich, gehört sich nicht. Ich finde dann, also ich bejubel Frauen individuell, aber in der Kritik würde ich dann total bei der Sache bleiben und es nicht persönlich machen.
Stimmt, guter Punkt.
Weil das finde ich einfach auch grundsätzlich nicht in Ordnung. Und ja, würde mich freuen, wenn das vielleicht auch, wenn wir dazu ein bisschen noch mehr Menschen vielleicht dazu übergehen könnten.
Ja, aber Gunda, meinst du, wir könnten einen Bestseller schreiben, wenn wir schreiben, Frauen sind total solidarisch? Ich wünsche mir nämlich, dass die Gesellschaft sich dahin entwickelt, dass es dann so sein wird.
Das wünsche ich mir auch. und bin da bereit, mich selber, mir selber an die eigene Nase zu fassen und alles zu tun. Aber ich bin relativ zu, also ich bin eigentlich sehr optimistisch, was die Tragfähigkeit der weiblichen Solidarität angeht. Die ist halt nur nicht, wie du schon angesprochen hast, so medial präsent, aber die ist auf jeden Fall im Untergrund vorhanden und jetzt müssen wir vielleicht dafür sorgen, da noch ein bisschen öffentlicher für die Trommel zu rühren. Also vielleicht schreiben wir doch ein Buch.
Ja, und die machen jetzt so zum Teil ganz gut. Ne? Palais Flux, wir hatten ja Silke Burmeister schon hier. Ich glaube, das ist zum Beispiel ist ja ein tolles Netzwerk, was dann auch sehr öffentlich ist. Und das wird auch immer mehr kommen. Ich bin da auch verhalten optimistisch. Was anderes bleibt uns ja auch gar nicht mehr übrig in dieser dunklen Zeit. So ein bisschen Optimismus müssen wir uns ja irgendwie bewahren.
Das stimmt. Und insofern, weil Thema Jubelkartell, was mein neues Lieblingsthema ist, seit wir mit Heike Specht darüber gesprochen haben, würde ich gerne einen Aufruf an unsere HörerInnen auch noch tätigen. Wenn ihr irgendwelche tollen Netzwerke kennt, dann teilt sie bitte mit uns. Wir machen das dann auch gerne mit unseren bescheidenen Mitteln öffentlich oder sprechen darüber. Und vielleicht gibt es ja auch Gästinnen, die euch einfallen, die wir einladen können, um darüber zu sprechen. Denn ja, es braucht Applaus, Applaus.
Ja, wir hatten ja auch schon immer wieder darüber gesprochen, ob wir nicht mal ein Netzwerk gründen, ne, dass wir irgendwie so ein über irgendwelche Messenger-Dienste oder irgendwie sowas machen. Bislang hat uns so ein bisschen die Zeit gefehlt. Es ist einfach so, wir sind halt ständig irgendwie busy. Aber das ist immer noch so ein bisschen auf unserer Liste und gucken wir mal, ob wir das irgendwie mal hinkriegen, weil ich glaube, dass unsere Hörerinnen auch ein ganz tolles Netzwerk wären.
Das stimmt. In diesem Sinne, ihr Lieben, das war ein Kompliment an euch und ein Dankeschön an euch fürs Zuhören und fürs Abonnieren. Und Katja, ich danke auch dir.
Ach so, ja. Und bejubelt uns gerne, indem ihr unseren Podcast bewertet auf den gängigen Plattformen. Das würde uns freuen. Mhm. Danke auch dir. Gunnar, hast richtig super gemacht. Yay.
Hey.
Beste Podcasterin der Welt. Kann man gar nicht oft genug sagen. Wir hören uns in 10 Tagen wieder. Macht's ja. Gut.
Tschüss.
Tschüss. Das war Fix und 40 mit Gunda Windmüller und Katja Berlin. Danke, dass du uns zugehört hast. Diesen Podcast findest du auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon und Google. Weitere Infos bekommst du auf unserer Webseite www.fixund40.de. Da kannst du auch unseren Newsletter abonnieren und wenn du uns unterstützen möchtest, findest du da auch alles über unsere Steady-Abos. Folge uns auf Instagram @fix40.podcast und schreib uns gerne an mail@fix40.de. Danke an Steady für den Support und an Anna Scholz für Schnitt und Produktion. Mach's gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Fix und 40.